Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat März 2010 präsentierte Rede des Freiburger Althistorikers Prof. Dr. Hermann Straßburger zum Thema Vergil und Augustus wurde auf der Tagung Vergil, Dichter Roms und Europas zu seinem 2000. Todesjahr am 1. und 2. Mai 1982 an der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau gehalten. In der hochkarätig besetzten Vergil-Tagung sprachen neben Professor Straßburger Vertreter unterschiedlicher altertumswissenschaftlicher Disziplinen über den Vater des Abendlandes, Professor Dr. Michael von Albrecht, Professor Dr. Eckhard Lefebvre, Professor Dr. Manfred Fuhrmann und Professor Dr. Woldemar Görler als klassische Philologen, Professor Dr. Henner von Hessberg als klassischer Archäologe.
Meine Damen und Herren, ich möchte mich meinerseits erst bedanken dürfen dafür, dass ein Historiker in diesen erlauchten Kreis eingelassen worden ist, wo er ja eventuell stören könnte. Und da ich mit diesem Ding noch nicht Bescheid weiß, bitte ich mir zuzurufen, ob ich richtig stehe. Die Namen Vergil und Augustus haben weltgeschichtlichen Rang und Glanz. Ihren Nimbus durch Worte mehren zu wollen, scheint überflüssig, selbst in einem Jubiläumsjahr. Ich sehe meine Aufgabe darin, Ihnen nüchterne Rechenschaft von dem zu geben, was die antiken Zeugnisse dem Historiker über das fassbare Verhältnis dieser beiden Männer zueinander mit Verantwortung zu sagen, erlauben. Aber das Gefühl, das stimmt nicht. Geht es? Deshalb darf in unserer Urteilsbildung nur die von Ihnen gemeinsam erlebte Zeit einbezogen werden, nicht die Weiterentwicklung der geschichtlichen Statur des Augustus in den mehr als 30 Jahren, um die er Vergil überlebte. Erst recht nicht die Verwandlung beider Gestalten im 2000-jährigen Nachlebensvorgang. Auf Originalität erhebe ich keinen Anspruch, da ich die riesige Forschungsliteratur noch viel zu schlecht kenne und vorsichtshalber unterstelle, dass auf einem solchen Gebiet alles Einzelne schon von irgendwem, irgendwann, irgendwo gesagt worden sein dürfte. Aber es will eben immer wieder neu erarbeitet sein und da kombiniert jeder die Erkenntnisse verschieden, und die Akzente werden anders gesetzt, womit es denn zu ungewohnten Bildern kommen kann. Auch schicke ich zur Sicherheit noch voraus, dass ich selbst Vergil für den wahrscheinlich größten römischen Dichter und Augustus für den wahrscheinlich größten römischen Staatsmann halte. Wenn Sie diese Vorgabe für eine Stunde freundlichst im Gedächtnis behalten wollen, kann das viele Worte und manches Missverständnis ersparen. Ich beginne mit einem kurzen Bericht über die Quellenlage. Die antiken Geschichtswerke, denen die Kenntnis der Übergangszeit von der Römischen Republik zur Alleinherrschaft des Augustus verdankt wird, erlauben uns, die Persönlichkeit des Augustus und den Hintergrund der Zeitgeschichte, auf dem sie zu verstehen ist, mit im Ganzen ausreichender Sicherheit darzustellen. Aber die Dichter und Schriftsteller, deren Werke für uns höchster Inbegriff jener Epoche und der Kulturpolitik auch des Augustus sind, kommen in diesem allgemein historischen Quellen nicht vor. So gut wie alles, was aus dem Altertum noch über die Lebensumstände der augusteischen Dichter und damit auch ihre Beziehungen zum Herrscher berichtet wird, eine an sich reiche und interessante Stoffmasse, beruht auf der sozusagen esoterischen Weitergabe der Nachrichten in den Kreisen der literarisch Interessierten und im rhetorischen Unterricht. Der erste systematische Sammler dieses literaturgeschichtlichen Quellenmaterials bei den Römern, zugleich auch wohl der bedeutendste und kritikfähigste, war der berühmte Verfasser der uns zu großem Glück noch erhaltenen Kaiserbiografien von Caesar bis Domitian, Gaius Suetonius Tranquillus. Svetons zwischen 100 und 130 nach Christus verfasstes Werk De Poetis, eine Reihe von Kurzbiografien römischer Dichter, ist nicht im vollständigen Text erhalten, partienweise, jedoch aus antiker Benutzung gut rekonstruierbar, was zum Glück gerade auch für die besonders stoffreiche Vergilvita gilt. Auf ihr beruhte offensichtlich das Allermeiste, was in Antike und Mittelalter über Vergils Leben gewusst wurde. Ich kann hier der nötigen Kürze halber leider nur apodiktisch erklären, dass ich Svetons Material für im Kern vorzüglich halte, da es auf eine Mehrzahl schriftlicher und mündlicher Zeugen aus Vergils nächster Umgebung zurückweist. Unter diesen Primärquellen war die wahrscheinlich wichtigste für Sveton eine Gedenkschrift von Vergils engen Freunden Varius Rufus und Plotius Tucca, den Herausgebern der Aeneis. Auch hat Sveton noch Zugang zu Briefen der Zeit gefunden, vor allem Briefen des Augustus, aus welchen er an Mäzenas, Vergil und Horaz gerichtete Sätze zitiert. Wir haben uns überhaupt das philologische und historische Kommunikationsnetz in der römischen Kaiserzeit sehr dicht vorzustellen und stehen mit der Vergilvita wahrscheinlich auf viel verlässlicherem Boden, als es zunächst den Anschein haben könnte. Willkürlicher Skepsis gegenüber Svetons Nachrichten sind jedenfalls methodische Grenzen gesetzt. Als unbestreitbar wertvollste Quellengruppe treten schließlich noch die ja auch bereits von Sveton und anderen antiken Gelehrten ausgebeuteten Selbstzeugnisse Vergils und seine Erwähnungen bei den Dichterkollegen Horaz, Properz oder Ovid hinzu. Aber so kostbar gerade diese Fingerzeige sind, so schwer ist es bisweilen, sie richtig zu deuten. Und der Historiker wird sich dabei bezähmen müssen. Kommen wir gleich zu den Inhalten. Der Beginn der persönlichen Beziehung Vergils zu Octavian, dem späteren Augustus, ist durch eigene Angaben des Dichters in den Bukolika ziemlich genau bestimmt. Die berühmte vierte Ekloge, in welcher Vergil auf das nahe bevorstehende Konsulatsjahr seines Gönners Gaius Asinius Pollio hinweist, muss 41 vor Christus entstanden sein. Und eben diesem Jahr sind nach Ausweis der erzählenden Quellen zur allgemeinen Geschichte die in der ersten und neunten Ekloge angedeuteten Zeitereignisse zuzurechnen. Folglich ereignete es sich im Jahre 41 auch, dass Vergil dem gottgleichen Helfer oder Retter begegnete, von dem er in der ersten Ekloge sagt, dass er sich ihm fortan zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet wisse. Denn dass die Dankesgefühle des Hirten Tityrus in Wirklichkeit seine eigenen sind und dass mit dem in Rom neu waltenden Gott nur Octavian gemeint sein kann, das sind wohl bei allen Rätseln, die das Gedicht aufgibt, die für sein allgemeines Verständnis notwendigen Grundannahmen. Der zeitgeschichtliche Zusammenhang ist noch ausreichend bekannt. Es sind die bei der Begründung des Triumvirates im November 43 von den Machthabern Octavian, Antonius und Lepidus beschlossenen und nach der Bürgerkriegsschlacht bei Philippi von Octavian größtenteils im Jahre 41 durchgeführten Landverteilungen an entlassene Soldaten, bei denen auch das Stadtgebiet von Cremona zu katastrophal einschneidenden Enteignungen vorgesehen war, die sich bei der Ausführung als unzureichend erwiesen und damit auch noch das angrenzende Gebiet von Mantua unvorhergesehen in das gleiche Schicksal hineinzogen. So furchtbar für die Betroffenen das war, kann dies nur ein unbedeutender Ausschnitt aus dem allgemeinen Unglück Italiens gewesen sein. Unsere beste allgemeinhistorische Quelle hierfür, der Bericht Appians, nennt von den 18 aufgrund ihres besonderen Reichtums zur Enteignung ausgewählten Städten Italiens nur die 7 wichtigsten, zu denen Cremona noch nicht gehörte. Cremona und Mantua sind nur bei Vergil und seinen antiken Erklärern genannt. Aber Vergils Andeutungen lassen sich durch Appians ausführlichen Bericht über den generellen Hergang des Austreibungs- und Neubesiedlungsprozesses exakt bestätigen und in den geschichtlichen Hintergrund einpassen. Was Vergil selbst und seine Familie in diesem chaotischen Vorgang des Genaueren erlebten, ist in der ersten Ekloge so absichtsvoll absurd verschlüsselt, dass wir auf Hypothesen besser verzichten. Zumal Vergil um diese Zeit selbst wohl schon gar nicht mehr in der mantuanischen Heimat anwesend war. Belehrender ist es entschieden, den geschichtlichen Hintergrund dieses Schicksals noch deutlicher auszuleuchten. Das Kernproblem der Krise, an welcher die Römische Republik zerbrach, ist die faktische Entmachtung des Staates durch den Missbrauch des römischen Militärpotenzials für Ziele des persönlichen Ehrgeizes. Möglich wurde das durch die exzessive Ausnutzung eines uralten Strukturelementes der römischen Gesellschaftsordnung, des Patronats bzw. Klientelwesens. Fragt man, warum in den ersten Jahren nach Caesars Tod, trotz der großen Blutverluste im Bürgerkrieg, solche Massen römischer Soldaten Italien erfüllen konnten, dass ihre Versorgung, wie auch ihre Nichtversorgung, nahezu gleich große Gefahren für Italien und das Reich bildeten, so lehrt eine unvoreingenommene Durchmusterung der geschichtlichen Hergänge zweifelsfrei, dass zwei Männer, weit vor allen anderen, diese verhängnisvolle Entwicklung willentlich gefördert haben, Caesar selbst nämlich und sein Adoptivsohn Octavian, der sich vom privaten Erben zum politischen Nachfolger hochstilisierte und Caesars Machtkampf gegen den eigenen Staat mit äußerster Härte und Verschlagenheit erneuerte. Die Anfänge des späteren Friedenskaisers sind geprägt durch einen ganz ungewöhnlichen Mangel an politischem und menschlichem Gewissen. Bezeichnend für die Moral dessen, der von seiner Pietät gegenüber Caesar zeitlebens so viel Wesens gemacht hat, und selbst diese Tugendübung werden wir noch von ihrer Kehrseite her anzustrahlen haben, bezeichnend ist die Unterdrückung seines eigentlichen Vaters Namens sofort nach der Kenntnis von Caesars Testament. Octavianus, wie es sich gemäß römischer Sitte gehört hätte, nennen ihn nur wir. Ihm aber ging es darum, mit dem Namen Gaius Julius Caesar die Legionen des Diktators zu gewinnen und zu reaktivieren, während nichts dringlicher im Staatsinteresse gelegen hätte als ihre Rückgliederung in ein bürgerliches Leben. Auch für die abstoßende Idee, Caesar durch die Proskriptionen zu rächen, womit ja auch das Motiv der Geldmittelbeschaffung schamlos gezeigt wird, hat er trotz seiner damaligen Jugend unter den Triumviren die geringste Entschuldigung verdient. Denn gerade er war es gewesen, der schon nach der Erzwingung des Konsulates für sich im August 43, das heißt bereits vor der Bildung des Triumvirates, unter Bruch des Kompromissabkommens vom 17. März 44 und eigener Zusagen an die Republikaner, durch seine Veranlassung der Lex Pedia die formelle Rechtsgrundlage für die Verfolgung der Caesar-Gegner geschaffen hatte, weshalb die moralische Mitverantwortung des Antonius und Lepidus an diesem gigantischen Blutopfer zu Ehren Caesars nicht gegen die seinige verrechnet werden kann. Aber noch der 76-jährige Augustus lügt auf Stein und Erz der gesamten Menschheit ins Gesicht, dass er die Mörder Caesars glimpflich behandelt habe. Des Weiteren ist in dem schreckensvollen Szenarium der Zeitgeschichte nicht zu unterdrücken, dass gerade in den ersten und grausigsten Wochen des großen Morgens die Machthaber es für passend befanden, vom Neujahrstage 42 an, unter diesem Datum den offiziell konsekrierten Diktator als neuesten Gott vom Himmel Italiens auf sein Volk herabblicken zu lassen, was dem pietätvollen Adoptivsohn zugleich zu der Dauerlegitimation verhalf, durch die Selbstbenennung Gaius Julius Caesar Divi Filius, Sohn des Gottes, ständig an diesen Zusammenhang zu erinnern und damit schon jetzt im Alter von 21 Jahren die eigene Apotheose vorzubereiten. Schon damals muss Octavian, das bitte ich zu Vergil vorzumerken, für sich nicht nur die Tugend der Pietas, sondern auch bereits das Vorbild des Aeneas in Anspruch genommen haben. Sonst wäre nicht Marcus Oppius auf den todesverachtenden Gedanken verfallen, seinen proskribierten Vater, wie Aeneas den Vater Anchises, auf den Schultern aus Rom herauszutragen, und er wäre auch schwerlich mit ihm nicht weiter lebend bis Sizilien gelangt. Die Tat muss unerhört populär gewesen sein, noch lange Zeit. Marcus Oppius wurde für 37 demonstrativ zum Ädil gewählt. Hatten die im November 43 von den Triumviren beschlossenen Proskriptionen dem Cäsar Erben wohl mehr den Hass der betroffenen römischen Oberschicht zugezogen und er dieses Odium noch mit den beiden Kollegen geteilt, so machte speziell Octavian sich im Frühjahr 40 zur verabscheutesten Person ganz Italiens durch die Zerstörung von Perusia, dem jetzigen Perugia, für die es keinen rationalen Grund gegeben haben kann als die Berechnung der Terrorwirkung. Denn dass die um Rom geschichtlich verdiente alte Etruskerstadt sich Cäsar oder Octavian gegenüber zuvor irgendwie missliebig gemacht hätte, wird nicht einmal behauptet. Während Lucius Antonius und die Römer mit ihm, welche die friedliche Stadt in den römischen Bürgerkrieg hineingezwungen hatten, von Octavian freien Abzug erhielten, gab er statt ihrer die Einwohner der Wut seiner Soldateska preis, ließ den ganzen Stadtrat hinrichten und 300 vornehme Bürger von Perusia am Altar des neuen Gottes Cäsar zum 4. Jahrestag von dessen Ermordung als Totenopfer abschlachten. Vergil wird das Schicksal von Perusia schon deshalb nahegegangen sein, weil auch Mantua als alte Etruskerstadt galt und er sich dieser Herkunft mit Stolz bewusst war. Ja, vielleicht stammte er selbst von teilweise etruskischen Vorfahren ab. Man hat auch in der Aeneis Anspielungen auf das Schlachtopfer von Perusia finden wollen, deren Tendenz, ja, ob für oder gegen Augustus, allerdings schwer zu deuten wäre. Vergils vierte Ekloge muss vor dem Ende der Belagerung von Perusia geschrieben sein, als man die grausige Entscheidung des Eroberers noch nicht vorauswissen konnte. Aber während Horaz in dieser Zeit gerade den Tiefpunkt des Ansehens der Römer erreicht sieht, ja, hat man sich da Vergils Huldigung an Octavian in der ersten Ekloge und eben da die pathetische Anerkennung der hohen Überlegenheit Roms über alle italischen Städte, hat man sich das als bereits in Kenntnis auch noch dieser allerscheußlichsten Gräueltat der Bürgerkriegszeit geschrieben zu denken? Der Gott, dem Vergil im Jahre 41 oder 40 vor Christus in der ersten Ekloge ewige Verehrung gelobte, ist jedenfalls noch lange nicht der Friedensfürst Augustus, aber mindestens schon der Urheber der Proskriptionen, falls nicht bereits auch schon der Sieger von Perusia. Wie weit hat denn, so beginnt man zu sinnieren, eigentlich die Dankbarkeit eines persönlich Verschonten zu gehen? Selbst in der römischen Gesellschaft, in der man zwischen menschlichen Verbindlichkeiten oft vor politisch-patriotischen Gesichtspunkten Vorrang gab. Was ist die Wohltat von Räubern anderes, sagt Cicero, als dass sie geltend machen können, denen das Leben geschenkt zu haben, denen sie es nicht genommen haben? Und Seneca verneint, dass Brutus sich gegenüber Cäsar der Undankbarkeit schuldig machte, weil Cäsar das Recht, ihn nach der Schlacht bei Pharsalos zu begnadigen, seinerseits durch Unrecht erworben habe. Seneca verneint übrigens auch, dass Augustus sich im Alter je noch den Namen eines milden Herrschers damit habe verdienen können, dass er nach dem Endsieg des Vergießens von Römerblut und der eigenen Grausamkeit überdrüssig geworden sei. Vergil war keineswegs so naiv und politisch ahnungslos, wie er seinen Hirten Kitterus sein lässt. Und die gegen Schluss der ersten Ekloge unvermittelt scharf ausbrechende Bitterkeit des landvertriebenen Hirten Melibeus behält das eigentliche letzte Wort, nach welchem dem glücklich Davongekommenen nichts mehr bleibt als verlegene Beschwichtigung. Barbarische Soldaten werden hier die rohen Nutznießer unserer liebevoll gepflegten Landgüter sein. Wir stattdessen irgendwohin an die Enden der Welt, in die Wüsten Afrikas, nach Skythien, Parthien oder Britannien ziehen müssen. Das verträgt präzise historische Auslegung. Die Barbaren, das wären etwa die germanischen oder gallischen Hilfstruppen, mit denen Caesar die Entscheidungsschlachten im römischen Bürgerkrieg gewann. Sie sollen nun von seinen Nachfolgern auf Kosten der italischen Bürgerbevölkerung abgefunden werden. Und da liegt es am nächsten, die von Caesar erst kürzlich mit dem Vollbürgerrecht beschenkten Transpadaner die entsprechenden Opfer an Landbesitz tragen zu lassen. Diese wiederum, durch die Austreibung erwerbslos geworden, müssen, soweit noch in wehrfähigem Alter, auf die fragwürdige Entschädigung gefasst sein, zum römischen Militärdienst eingezogen und bei den Kolonialtruppen verschlissen zu werden. Offenbar gehen schon in der durch Caesars einstige Aushebungen gewitzten Bevölkerung der Po-Ebene Gerüchte um, oder Vergil fingiert das hier wenigstens so, dass Octavian auch das Vermächtnis der letzten überspannten Eroberungspläne Caesars sich zu eigen machen werde. Eine Realinterpretation der Textstelle in etwa diesem Sinne hat Vergil seinen römischen Lesern so deutlich griffbereit zurechtgelegt, dass ihm selbst die Schuld oder wenigstens erhebliche Mitschuld seines neuen Gönners an diesen Nöten seiner Heimatlandschaft nicht unklar gewesen sein kann. Er weiß gut, wie die Geschädigten unter seinen Landsleuten über den freiwilligen Erben der Drachensaat Caesars denken müssen, weiß auch, was hinfort zwischen den Menschen seiner Heimat und ihm selbst stehen wird. So ist denn der Schluss des herrlichen Gedichtes tiefe Schwermut. Diese erste Ekloge hat ihre politische Thematik bekanntlich mit der neunten gemeinsam, in welcher der Bezug auf die geschichtliche Situation, die brutale Behandlung von Cremona und Mantua, dazu die Erbitterung der Einwohner über die rüden Formen ihrer Austreibung und ihre Enttäuschungen über den Bruch von Zusagen noch viel deutlicher gemacht sind. Ich möchte das übergehen, zumal auch Herr Lefebvre es vorhin ganz in meinem Sinne interpretiert hat. Ich möchte zu den Bukolika nur noch abschließend ganz kurz darauf hinweisen, dass die in ihnen apostrophierten Namen von Freunden und Gönnern Vergils noch nicht, soweit sich urteilen lässt, in den näheren menschlichen Umkreis Octavians weisen, am wenigsten der Name des in der vierten Ekloge angesprochenen Asinius Pollio. Ungewiss bleibt auch, ob das Lob für den Dichter Varius Rufus in der neunten Ekloge schon die persönliche Bekanntschaft mit diesem später engen Freunde anzeigt und ob die Verbindung über Varius bereits bis zu Octavian weiterreicht. Es fehlt in den Bukolika an etwaigem, als etwaiges Zwischenglied in dieser Kette noch der Name des Mäzenas, von dem man übrigens auch nicht blindlings unterstellen sollte, dass er seine Dichterfreunde freiwillig mit dem Machthaber teilte. Mindestens der Fall von Horaz lehrt das Gegenteil. Zu einer Zwischenbilanz reicht das politische Material aus den Bukolika nicht aus. Wir verlassen das Werk lediglich mit der vorläufigen Frage, warum wohl Vergil die erwähnten Anspielungen auf die raue Wirklichkeit, die doch in die Gattung Bukolik ein stark störendes Element hineinbrachten, nicht einfach wieder wegließ, nachdem er sich entschlossen hatte, Octavian in aller Zukunft zu verehren. Und erwähne in Klammern, diese Frage würde sich noch verschärfen, wenn diese Stücke einzelne Stücke der Bukolika erst ins Jahr 35 oder 34 gehören sollten. Für das ungefähre Jahrzehnt, innerhalb dessen die Georgica entstanden, etwa 38 bis 29, Eine Zeit, welche in Italien eine Zeit allmählicher Wiederberuhigung unter de facto bestehender Alleinherrschaft Octavians war. Für diese Zeit gewinnen wir an Horaz, einen wertvollen Zeugen, hinzu. Mit Vergil hatte Horaz das Schicksal gemeinsam, durch die Landenteignungen der Triumviren verarmt zu sein, bei denen übrigens auch die Familie des Properz hart mitgenommen wurde. Und damit war die Lage für Vergil gegeben, falls er nicht auf eine Zukunft als freischaffender Dichter verzichten wollte, musste er von vermögenden Gönnern abhängig sein. Aber das große Geld dieser Jahre, wie recht oder unrechtmäßig auch immer erworben, hatten die mit Octavian siegreichen Caesarianer. Soweit man sich überschwänglichen Dichterworten aus politisch bösen Zeiten anvertrauen kann, scheinen Vergil und Horaz es ehrlich als menschliches Glück empfunden zu haben, in den engsten Freundeskreis eines der mächtigsten Männer um Octavian, des Gaius Mäzenas, aufgenommen worden zu sein. Es hat jedenfalls den deutlichsten Anschein, dass nicht nur die Dichter des Kreises, Vergil, Varius, Tucker, Horaz, später dazu Properz, in echter gegenseitiger Anerkennung und lauterer Freundschaft miteinander verbunden sind, sondern dass sie gewissermaßen auch ihren mächtigen Schützer und Gönner Mäzenas, der ja übrigens selbst kräftig mitdichtet, als einen der ihrigen angenommen haben. Von Mäzenas nehmen sie auch bereitwilliger, weil er offenbar nicht die Herrscheruntugend besitzt, wie sie Augustus etwa mit Caesar und Napoleon gemeinsam hatte, durch Beförderungen und Geschenke vorsätzlich in Mitschuld und den Zwang zur Gegenleistung zu verstricken. Ich halte für sicher, dass die Dichter ihr Verhalten gegenüber Octavian Augustus ständig miteinander abstimmten und dass Mäzenas dabei ihr fairer Berater war, obwohl er selbstverständlich daneben als der Meister der Diplomatie, der er war, immer das Interesse des Augustus gleichzeitig im Auge hat. Für wie empfindlich sie Augustus einschätzten, hat Horaz am Anfang des zweiten Satirenbuches in einem drolligen Vergleich angedeutet. Der Herrscher hatte sehr feine Ohren für falsche Töne. Er wollte von Herzen gepriesen sein. Das ist wohl mit ein Grund dafür, dass er später Ovid nicht brauchen wollte und dass so brillante Huldigungen wie der Schluss der Metamorphosen Ovid nicht retten konnten. Durch solche Übertreibungen fühlte sich Augustus eher in seiner Eitelkeit bloßgestellt, sollte es womöglich auch sein. Der Parallelfall Horaz, den ich nur kurz berühren kann, obwohl er eigentlich engstens zur Sache gehört, hat den großen Vorzug, in den einschlägigen heiklen Fragepunkten von Sveton durch Zitate aus Briefen des Augustus zweifelsfrei dokumentiert worden zu sein. Die von Sveton oder einem findigen Vorgänger ans Licht gezogenen Briefstellen enthüllen, dass Octavian nicht nur den an Horazens Ablehnung gescheiterten Versuch gemacht hat, Horaz von Mäzenas weg in seine nächste Umgebung zu ziehen, sondern sich auch mehrfach über mangelnde Einbeziehung seiner Person in Horazens Poesie bei Horaz selbst beschwert hat. Immer scherzhaft, wie es schien, aber für wie scherzhaft soll man den Scherz eines Monarchen halten, der mit der Frage schließt: Fürchtest du etwa, es könne dir bei der Nachwelt zur Schande gereichen, wenn es aussieht, du habest mir nahe gestanden? Diese Beschwerde muss nach dem Wortlaut Svetons post sermones quostam lectos spätestens nach der dem Jahre 35 oder 34 angehörenden Herausgabe des ersten Satirenbuches erfolgt sein. Tatsächlich ist im ersten Satirenbuch jegliche Apostrophierung Octavians auffällig gemieden, umso mehr Mäzenas voller Dankbarkeit angesprochen. Der scheinbare Scherz Octavians verrät also unklug nicht nur ernsthafte Eifersucht auf Mäzenas, sondern auch das politisch schlechte Gewissen des noch jungen Machthabers. Horaz ist keineswegs gleich in die Knie gegangen, hat in der ersten Satire des zweiten Buches, wie vorhin schon kurz erwähnt, seine Hemmungen, Octavian anzudichten, kurz expliziert, um es für den Rest der Satiren bei der Allgegenwart des Mäzenas und der Abwesenheit Octavians zu belassen. Über die Oden hätte der Herrscher sich nicht mit gleichem Recht beschweren können, denn Horaz hat eine nicht kleine Reihe ehrerbietiger, wenn auch knapper Verneigungen vor dem neuen Cäsar über die ersten drei Bücher verteilt. Im erst in den Jahren 17 bis 13 hinzugefügten vierten Buch wird die Huldigung auffallend schwärmerisch, wie es scheint, echt. Wir kommen dennoch nicht an der ausdrücklichen Versicherung Svetons vorbei, die auf Briefen des Augustus fußen muss. Das Säkulargedicht im Jahr 17, das vierte Odenbuch 17 bis 13 und der große literarische Brief an Augustus, also der erste im zweiten Epistelbuch im Jahre 14 oder 13, in welchem Horaz endlich den Stier bei den Hörnern packt, alle diese Stücke seien ihm von Augustus aufgezwungen worden. Diese Epistel des Horaz an Augustus muss man nur in der glänzenden Übersetzung und Erläuterung des Dichters Christoph Martin Wieland lesen, dann ist man bestens in das vitale Dauerproblem der Augusteer eingewiesen. Das kann man als Rororo-Klassiker haben. Schließlich muss man wie zu Vergils Bukolika auch zu Horaz fragen, warum er, da er die Epoden und die drei ersten Odenbücher als Sammlungen ja erst zur Zeit von Augustus' Alleinherrschaft veröffentlichte, warum er die in politischer Hinsicht sozusagen veralteten Bürgerkriegsgedichte, von deren äußerst scharfe Anklage Octavian sich mit keiner Andeutung ausgenommen sah, ja sich den Fakten nach stärker als seine Gegner missbilligt fühlen musste, warum er diese Stücke nicht nachträglich wieder ausschloss. Beiden Dichtern schienen solche Demonstrationen ihres Nonkonformismus jedenfalls wichtig genug, um höhere Verärgerung zu riskieren. Das Maß an innerer Abneigung gegen die ihnen zugedachten Aufgaben bei den einzelnen Dichtern zu spezifizieren, ist natürlich kaum möglich. Geheime politische Widerstandskämpfer aus ihnen machen zu wollen, wäre abwegig. Die Ideale, denen zwar noch nicht der Jüngling Octavian, umso mehr aber der gereifte Mann Augustus zustrebte, werden in ihren wesentlichen Inhalten Vergil und Horaz sympathisch gewesen sein. Das partielle Widerstreben der Dichter war wohl gar nicht primär politisch motiviert, im Sinne einer Auflehnung gegen ein Regime oder gar der Ablehnung bestimmter politischer Prinzipien. Vielleicht war den Dichtern auch die Frage der Staatsform, Verfassungsstaat oder Monarchie, das Thema einer Gesellschaftsschicht, der sie von Haus aus nicht angehörten, ziemlich gleichgültig. Ihnen ging es eher um das allgemeine Gefühl von Freiheit oder Unfreiheit, um das Grundrecht, unpolitisch zu leben, um die Freiheit ihres Dichterhandwerks in Themenwahl und Durchführung, um die Freiheit, sittliche Billigung oder Missbilligung aufgrund menschlicher Wertmaßstäbe zu bekunden, wie das vor der Alleinherrschaft Cäsars Dichtern und Schriftstellern noch selbstverständlich gewesen war. Deshalb sieht man sie und ihre Dichterkollegen immer wieder damit beschäftigt, die Autonomie ihrer poetischen Produktion gegen die herrscherliche Reglementierung abzuschirmen. Wobei auch die ihnen geläufige Begründung mit literarischer Inkompetenz für ein gefordertes Genus von Poesie sicher bis zu einem hohen Grade ernst zu nehmen ist. Die in dieser Generation extrem hochgetriebenen Maßstäbe der poetischen Technik ließen fachliche Spezialisierung geraten erscheinen. Dennoch wird dies oft noch nicht die ganze Wahrheit sein. Popperz beispielsweise mischt schwungvolle Panegyrik mit Ironisierung der politischen Forderung in ziemlich ungenierter Weise. Man muss gar nicht suchen, so häufig und deutlich begegnet beides bei ihm. Nur ein Zitat. »Kriege werde ich im Alter besingen, wenn ich mein Mädchen zu Ende geschrieben habe. Das heißt also nicht so bald, zumal die junge Dame ein unerschöpfliches Thema ist, wie er oft versichert. Oder mit Begeisterung werde ich beim Triumph des Cäsar über Parther und Inder als Zuschauer an der Via Sacra stehen, das Mädchen zärtlich im Arm und neidlos damit zufrieden sein, Beifall spenden zu dürfen. So etwas sieht nach viel Freiheit aus, aber das war wohl auch das Einzige, was der Prinzeps an solchen Dichterpossen schätzte. Denn wie kann man ernstlich glauben, dass gerade die Dichter von der zentral gesteuerten ideologischen Regie ausgenommen blieben, welche die Baudenkmäler, Augustusforum, Arapazis, Sonnenuhr, Inschriften in Nah- und Fernmünzen usw. erkennen lassen. Wo doch alles so fugenlos ineinander passt und die Dichter selbst sich ständig so einheitlich gut informiert erweisen. Kraft welcher Divinationsgabe haben sie es zum Beispiel übereinstimmend im Gefühl, dass es Cäsars Hauptverdienst war, den Augustus gezeugt zu haben, dass sonst aber von ihm nicht mehr gesprochen werden soll. Ja, und warum verewigen die Dichter ihre Ablehnung unbequemer Auftragsarbeiten so gerne literarisch, statt den Kopf mündlich oder brieflich ohne Lärm aus der Schlinge zu ziehen? Ich weiß, dass man solche Verweigerungsgedichte für feine poetische Scherze hält, auf die womöglich auch die Empfänger stolz gewesen seien. Da sind Zweifel am Platz, die neuerdings wohl auch zunehmend geäußert werden. Der Wunsch, mit der poetisch fixierten Verweigerung einen weiteren Personenkreis zu unterrichten, hat vor allem etwas mit dem Druck von oben zu tun, dessen sich die Dichter nur mühsam erwehren. Kann Agrippa denn wirklich von dem hübschen Gedicht entzückt gewesen sein, in welchem Horaz ihm die Verewigung seiner Kriegstaten in einem Heldenepos abschlug und statt seiner den Kollegen Varius empfahl? Oder fühlte sich der große Reichsfeldherr nicht vielmehr von dem kleinen Dichter auf den Arm genommen? Oder wie dominant war der ästhetische Genuss für Augustus selbst, als der diplomatisch von ihm vorgeschickte Mäzenas ihm einen analogen, sehr kunstvollen Korb des Properz zurückbrachte, zumal in diesem Korb sich auch noch eine kleine Erinnerung an den Perusinischen Krieg verpackt fand, der ja, wie ich sagte, Familie und Freunde des Properz hart getroffen hatte. Und die hartnäckige Spitzbüberei, mit der die Dichter sich dann immer für die leichte Muse, insbesondere erotische Thematik, empfohlen halten, die wird den Hütern der staatlichen Gravität auf die Länge ärgerlich in die Ohren geklungen haben. Andererseits mussten die sich sagen, dass sie so prominenten Opfern der römischen Bürgerkriege martialische Preisgesänge auf Roms Waffenruhm nicht beliebig abverlangen konnten. Das kann ein zusätzlicher Grund für Augustus gewesen sein, die in seinen Augen nützlicheren oder potenziell nützlichen Vergil, Horaz und auch noch Properz mit Langmut zu behandeln. Er brauchte sie und sie wussten, was sie ihm wert waren. Sie konnten es notfalls auch am Wert der Geschenke ablesen, mit denen er willkommene Leistungen remunerierte. Für den Triest des Varius gab es 1 Million Sesterzen. Ovid brauchte er nicht mehr und stand nunmehr selbst auf der Höhe gesicherten Ansehens, da lohnte es sich für ihn, das abschreckende Exempel zu statuieren. Der neuzeitliche Betrachter wird vom Anblick des abgeschlossenen Lebenswerkes des Augustus, den die Dichter nicht hatten, zu der Vorstellung verführt, dass sie es nur ständig als Ehre und Vergnügen hätten empfinden müssen, einen so großen Staatsmann und verständnisvollen Förderer ihrer Kunst ihrerseits unterstützen zu dürfen. Vergil zum Beispiel aber, für den wir uns ja hier vor allem interessieren, hatte bis zum Abschluss der Aeneis, das heißt auch bis zu seinem Tode, vom eigentlichen Friedensregiment des Augustus noch nicht mehr als ein widerspruchsreiches Vorstadium erlebt. In den Anfängen der Aeneis-Planung noch viel weniger. Die Konsolidierung der Herrschaft des Augustus und mit ihr der Pax Romana konnte der Dichter erhoffen, aber nicht vorauswissen. das verklärte Augustusbild späterer Zeiten, welches sich vor allem auch auf viel Unkenntnis der historischen Einzelheiten stützt, ist unserer Betrachtung ganz fernzuhalten. Vergil konnte es nicht besitzen. Erst um die Zeit von Vergils Tod, etwa mit den Jahren 19 und 18 vor Christus, war die Herrschaft des Augustus so weit gefestigt, dass seine restliche Regierungszeit in leidlichem innerpolitischen Frieden ablief. Für die von Vergil noch miterlebte Zeit liegt zutage, was Augustus auf der Höhe seiner Macht leichter verbergen konnte, wenn auch keineswegs unterließ, dass er alle Personen oder Personenkreise, auf die es ihm ankam, ständig überwacht, gegängelt, eingeschüchtert oder hart gezwungen hat. Das ließe sich reichlich belegen und ist keinem Althistoriker zweifelhaft. Mit den Dichtern musste er lediglich etwas behutsamer umgehen, wenn sie seinen Zielen nützlich bleiben sollten, wobei zu hoffen ist, dass er die menschliche Empfindsamkeit Vergils taktvoller zu schonen gewohnt war als die des Horaz. Die Zeit von Vergils Abfassung der Georgiker, der vier Bücher über den Landbau, ist durch die Jahre 37 und 29 mit Sicherheit eingegrenzt. Die im Thema gegebene glückliche Konvergenz der natürlichen Neigung des Dichters, der allgemeinen Friedenssehnsucht und der Erneuerungsideen des vom Usurpator zum Staatsmann reifenden Herrschers liegt auf der Hand und ist oft genug gewürdigt worden. Einflussnahme Octavians auf die Wahl des Themas und seine Ausführung ist weder bezeugt noch aus dem Werk ersichtlich, kann allenfalls diskret über Mäzenas geübt worden sein. Davon zu trennen, weil Jahre später, ist der rüde Eingriff des Augustus, der nach dem im Jahre 26 durch seine Ungnade bewirkten Selbstmord des Cornelius Gallus, Vergil nötigte, den bereits veröffentlichten Schluss des vierten Buches, der dem Lobe des Gallus gewidmet gewesen war, durch eine neue Fassung zu ersetzen. Eine Nachricht, höchstwahrscheinlich doch Svetons, die methodisch von keiner noch so kunstvollen Interpretation des jetzigen Werkschlusses tangiert werden kann. Im Freundeskreis des Gallus scheint man nicht an hochverräterische Pläne des allerdings durch seine glanzvolle politische Karriere überheblich gewordenen Mannes geglaubt zu haben. Umso bitterer hat man sich die Gefühle Vergils vorzustellen, als er während der Arbeit an der Aeneis, an der moralischen Hinrichtung seines einstigen Freundes und Schützers in dieser Weise mitzuwirken, sich gezwungen sah. Es war wohl die einzige Textänderung von Gewicht, die noch nach der Erstausgabe der Georgica des Jahres 29 erfolgte. Octavian hat ja die im Jahre 29 auf der Heimkehr aus dem Osten, wie wir der Vita glauben dürfen, durch den abwechselnden mündlichen Vortrag von Vergil und Mäzenas die Georgica kennengelernt. Denn Mäzenas ist der glückliche Empfänger der Widmungen aller vier Bücher der Georgica. Ihm bekennt sich der Dichter für den größten Teil seines Ruhmes verpflichtet. Ihm dankt er sogar freudig für den strengen Zwang, die schwere Aufgabe zu übernehmen und durchzuhalten. Aber das hier Neue im Lebenswerk Vergils ist die der Friedenswelt der Georgica übergeordnete Epiphanie des neuen Cäsar, der gleich im Proemion des ersten Buches unzweideutig in die göttliche Sphäre erhoben wird. Daran ist nichts abzuschwächen und ich verzichte von vornherein darauf, in den Georgica nach zweideutigen Stellen zu suchen, aus denen man partielle Kritik am Menschen Octavian herauslesen könnte, denn einen solchen Interpretationsweg hat Vergil durch die apotheotische Vorgabe verstellt, sicher bewusst. In Klammern sage ich mit Rücksicht auf die Ausführungen von Herrn Lefebvre, dass ich für die Aeneis im Grunde auch dasselbe glaube, also wie er. Es wäre zwar sehr interessant, wenn sich entscheiden ließe, wozu ich mich persönlich natürlich außerstande sehe, ob die Augustusstellen der Georgica, insbesondere eben gleich die große Anrufung des Cäsar unter anderen gütigen Gottheiten im Eingang des ersten Buches, im Anfang der Niederschrift, also vielleicht schon den Jahren 37 bis 34 zugehören, oder erst in der Zeit der Veröffentlichung um das Jahr 29 hinzugefügt wurden, als Octavian nunmehr unbestrittener Alleinherrscher über das Gesamtreich war. Für die Beurteilung der Stadien von Vergils persönlichem Augustusbild und seiner Huldigungsbereitschaft würde das schon einen Unterschied machen. Aber auch im zweiten, verständlicheren Falle hätten wir es immer noch mit einem erstaunlich weiten Vorgriff auf den in Italien erst in den Jahren 14 auf 13 vor Christus offiziell beginnenden Kaiserkult zu tun. Ein Vorgriff übrigens, der sich ja auch bereits in der ersten Ekloge andeutete. Riet dem Vergil das sein Herz oder der kluge Mäzenas? Beide zweifelten jedenfalls mit Recht nicht daran, dass es erwünscht war. Diesem panegyrischen Anfang der Georgica entspricht der Schluss des ersten Buches, wo in der Evokation der Bürgerkriegsschrecken und im Hinweis auf die Verödung der Bauernhöfe durch die Rekrutierungen die primäre geschichtliche Schuld erst Cäsars, dann die Octavians an den Bürgerkriegen ganz vernebelt bleibt. Da Octavian auch am Anfang des dritten und am Ende des vierten Buches noch einmal gefeiert wird, scheint er in den Georgica insgesamt in die uneingeschränkte Verehrung Vergils aufgenommen, was für die Bukolika noch nicht gelten konnte. Die ekstatische Vorschau auf künftige poetische Pläne am Anfang des dritten Buches der Georgica muss vom Historiker leider einer ernüchternden Überlegung unterworfen werden. Einerseits kündigt Vergil hier an, Ruhmestaten des neuen Cäsar zu besingen, die er ziemlich konkret benennt, obwohl sie noch gar nicht stattgefunden haben. Andererseits soll das in einem Epos geschehen, dessen Plan sich wohl in einigen Zügen mit der Aeneis berührt, aber durch die Aeneis schließlich nicht eingelöst wurde. Stofflich handelt es sich dabei nur wieder um einen allen augusteischen Dichtern gemeinsamen Vorstellungskomplex, künftige siegreiche Eroberungszüge des neuen Cäsar bis zu den Grenzen der bekannten Welt, Parthien, Indien, Arabien, Britannien und so weiter. Man pflegt wohl zu erklären, dies seien Erwartungen der römischen öffentlichen Meinung an Augustus gewesen, denen die Dichter, natürlich begeistert damit einverstanden, nur besonders schwungvollen Ausdruck verliehen hätten. Während Augustus, dessen im Prinzip defensive Auffassung der Reichspolitik uns ja aus den historischen Quellen ausreichend bekannt sei, demgegenüber Mühe gehabt habe, diese sich an seiner Führerpersönlichkeit neu entzündende nationale Begeisterung aufgrund seiner reiferen staatsmännischen Einsicht zurückzudämmen, ohne ihren Schwung zu enttäuschen. Entgegen solchen Vorstellungen ist es jedoch strikt für undenkbar zu erklären, dass die Dichter, die der höchsten Intelligenzschicht angehörten, und mit den höchsten Trägern der Politik in ständiger persönlicher Verbindung standen, gegen die eigentlichen Intentionen des Friedenskaisers ständig die Kriegstrompete geblasen hätten und dass Vergil schon während der Arbeit an den Georgica ausgerechnet diesem Hymnus auf den Frieden schon wieder vergessen habe, wie realistisch bzw. pessimistisch er noch in den Bukolika gerade diese Eroberungskriege aus der Sicht der kleinen Leute, die die Last würden zu tragen haben, betrachtet hatte. Das wäre doch absurd, wenn gerade diese Generation gleich nach Beendigung der beinahe 20-jährigen Bürgerkriege sich schon wieder zum Marschieren gedrängelt hätte. Und es gibt auch Hinweise genug in den Quellen, dass die Wehrkraft Italiens gänzlich ausgelaugt war, dass die Alten restlos genug hatten und die Jugend eine besorgniserregende Staatsmüdigkeit und Allergie gegen Wehrhaftigkeit zeigte. Augustus hatte alles Interesse daran, die Riesenarmee, die ihm nach dem Siege bei Actium zur Verfügung stand, mit ihrem bedrohlichen Überhang an fremdländischen Kontingenten in organischer Weise zu demobilisieren, nicht davon zu reden, dass ihm persönlich Eignung und Neigung fehlten, als Soldat und Eroberer in Cäsars Fußstapfen zu treten. Und die Dichter, wenn sie schon mit Recht hofften, zu Hause bleiben zu dürfen, können ihrerseits nicht daran interessiert gewesen sein, in der geschichtlichen Wirklichkeit Themen aktuell werden zu sehen, die zu bearbeiten sie eingestandenermaßen gerade keine Lust hatten. Es bleibt doch realistisch betrachtet nur übrig, dass die poetischen Fanfarenstöße von oben gewünscht waren, ein echt augusteischer Stimmungszauber, der allerdings dringend benötigten Wiederbelebung des durch die Bürgerkriege angeschlagenen römisch-nationalen Selbstgefühls diente. Innenpolitisch war das sicher ein Meisterstück. Die Dichter mimten verständnisvoll mit, um sich Freiräume für die Verwirklichung der ihnen mehr am Herzen liegenden literarischen Fachaufgaben zu erkaufen. Wenn also unter Eingeweihten mit dem großen Ostfeldzug des Augustus gar nicht ernstlich gerechnet wurde, Vergil ihn aber schon vor dem Abschluss der Georgica als sein nächstes großes Thema mit Beschlag belegt, so ist der Verdacht nicht auszuschließen, dieser etwas boshafte Gedanke stammt gar nicht erst von mir, aber ich weiß gerade nicht, wo ich ihn gelesen habe, dass es ihm mit einem großen Panegyrikus auf Augustus nicht gerade eilig war und er sich von seinem ingeniösen Versprechen eine beträchtliche Frist zur Nutzung für eigene Pläne versprach. Aber darauf insistiere ich selbst nicht ernstlich. Wichtiger wäre, positiv klären zu können, wie es so schnell nach dem Abschluss der Georgica zum Plan der Aeneis kommen konnte, denn gemäß der Angabe Svetons, dass die Arbeit an der Aeneis 11 Jahre in Anspruch genommen habe, müsste sie, da Vergil im Jahre 19 starb, 29, das heißt im Jahre der Heimkehr Octavians aus dem Osten und der Veröffentlichung der Georgica begonnen sein. Die philologische Vergil-Forschung hat erwiesen, dass die Aeneis mit zahllosen Bezügen zur Selbstidealisierung des Augustus und zu seinen Leitgedanken für die sittliche und religiöse Regeneration des Römertums durchflochten ist. Man sollte die Aeneis vielleicht nicht geradezu als ein Augustus-Epos betrachten, da die Evokation der Augustusgestalt in der des Aeneas keineswegs durch eine durchgängige Parallelisierung beider Figuren angestrebt wird, vor allem aber, weil auch ohne alle Augustus-Verherrlichung die Aeneis wohl ungeschmälert bliebe, was sie ist, nämlich das überragende römische heroische Epos, in seiner Weise würdig, neben die homerischen Vorbilder zu treten, eines der größten poetischen Kunstwerke der Weltliteratur überhaupt und schließlich eine Darstellung edelsten römischen Selbstverständnisses von weltgeschichtlich wirksamer Überzeugungskraft. Augustus hätte der Würde seines großen Anliegens glaubhafter gedient, wenn er sich die offenen Ehrungen wenigstens seiner Person in der Aeneis, ungeachtet der hohen dichterischen Schönheit dieser Stellen, verbeten hätte. Es ist leider wahrscheinlicher, dass er sie selbst herausgefordert hat. An ihnen ist die wohl am schwersten erträgliche Zumutung die volle Übernahme der genealogischen Fiktionen des Augustus und des mit ihnen verbundenen moralischen Anspruches durch Vergil. Um wenig war es nämlich an den menschlichen Eigenschaften des wirklichen Augustus schlechter bestellt, als um seine persönliche Pietas. Der skrupellose Missbrauch mit diesem den Römern heiligen Gefühl begann, wie schon erwähnt, mit der Annahme seiner Adoption, die sich in Caesars Testament fand. Auf sie gründete er die sofortige Anmaßung von Caesars politischer Nachfolge und zugleich der Gottsohnschaft. Aber eben dieser neu erworbene Vater, als dessen Rächer der treue Sohn solche Hekatomben von Menschenopfern schlachtete, wurde dann von ihm selbst aus in der Tat guten politischen Gründen möglichst schnell der Vergessenheit überantwortet, die sich am besten bei den Dichtern und gerade auch in der Aeneis zeigt. Gleichzeitig nannte er sich stets Gaius Julius Caesar Divi Filius. Ab wann er es wieder zu bescheidenen Ehrungen seines früh verstorbenen leiblichen Vaters Octavius kommen ließ, habe ich noch nicht ermitteln können, spät und wenig auffällig jedenfalls. Selbstverständlich gab es keine Konvention, kraft welcher ein Adoptierter die persönliche Verbindung zu seinem leiblichen Vater hätte lösen müssen. Ausführlich bezeugte Beispiele für das gerade Gegenteil sind die in die Familien der Fabii Maximi und der Cornelii Scipiones weggegebenen Söhne des Lucius Aemilius Paulus, des Siegers von Pydna, die mit ihrem leiblichen Vater in engster Verbindung blieben, obwohl dieser sich von ihrer Mutter geschieden hatte. Ciceros Behandlung der doppelten Familienzugehörigkeit des Scipio Aemilianus im Somnium Scipionis im Sinne einer Pietät nach beiden Seiten ist wohl bekannt. Angebliche Aussagen der eigenen Mutter Atia, die 43 oder 42 gestorben war, dienten des Weiteren der offiziösen Vermutung, dass Augustus in Wahrheit gar nicht von Gaius Octavius, sondern vom Gott Apollon mit ihr gezeugt worden sei. Das ist der in diskretem Halbdunkel gepflegte eigentliche Grund für die besondere Verbindung des Augustus zu Apollon, die ja auch bei Vergil in Erscheinung tritt. Wenn übrigens Augustus später unter den offiziellen Begründungen für die grausame Verstoßung seiner Tochter, den für sich genommen doch harmlosen Ulp der Julia anführte, dass sie mit ihren Zechgenossen die Statue des Marsyas auf dem Forum begrenzt habe, so fühlte er sich wohl als Sohn des schindenden Gottes angeprangert. Falls dies auch wirklich die Absicht gewesen war, hätte er jedenfalls seine Behandlung eben dieser Tochter und nicht nur ihrer in abschreckender Weise Recht gegeben. Für und durch einen solchen Menschen mag immer er als Staatsmann in der Endsumme für Rom mehr geleistet haben als irgendein anderer, ist die altehrwürdige Aeneas-Gestalt, das Symbol der schlichten Sohnestreue, missbraucht. Missbraucht aber auch das lautere Gefühl des Dichters, über dessen Pietätsverhältnis zum eigenen Vater eine einzige schlichte Zeile ausreichend vergewissert. Es muss Vergil bei der Entscheidung für das Aeneas-Thema aber sofort klar gewesen sein, dass er sich dabei mit dem genealogischen Anspruch des Augustus durch die Julia von Aeneas selbst abzustammen und seinen entsprechenden sittlichen Prätensionen werde auseinanderzusetzen haben. Denn genau dazu hatte er sich bereits im Proemium zum dritten Georgica-Buch verpflichtet. Vielleicht schon damals als dilatorische Antwort auf einen ihm von Octavian geäußerten Wunsch. Jasveton bezeichnet es als Vergils eigenes Hauptanliegen bei der Aeneis, den Ursprung Roms mit dem des Augustus zu verbinden. Das lässt uns nun abschließend noch kurz die Frage aufgreifen, wer eigentlich das Thema der Aeneis in Vorschlag gebracht hat und wie es mit dem Einfluss des Augustus auf seine Durchführung stand. Beides wird sich nicht sicher klären lassen, aber einige interessante Anhaltspunkte im Quellenmaterial lohnen die Betrachtung. Wo Ovid in den Tristien dem Augustus auseinandersetzt, dass seine Liebesdichtungen schließlich auch nicht anstößiger seien als unter vielem anderen Vergils Dido-Buch, sagt er, ille tuae Felix Aeneidus auctor, jener, der glückliche Autor deiner Aeneis. Das passt zu der Behauptung der Vergilvita des Servius, dass wie Asinius Pollio dem Vergil die Bucolica und Mäzenas ihm die Georgica, so ihm Augustus die Aeneis vorgeschlagen habe. Aber dieser Dreischritt ist rhetorischer Zuspitzung verdächtig und Sveton hat sich eine so strikte Behauptung eben nicht zu eigen gemacht. Andererseits erwähnte ich schon, dass die Selbstidentifikation des Augustus mit Aeneas offenbar wesentlich älter ist und die diesbezügliche Scharte, die Marcus Oppius seinem Ansehen geschlagen hatte, mochte in der Zeit nach der Schlacht bei Actium als verjährt gelten. Seit 27 hatte er es ja auch vom Senat und Volk schriftlich, alle seine vier Kardinaltugenden, Virtus, Clementia, Justitia und Pietas, in Gold graviert. So kann es recht wohl so sein, dass Augustus, von den Georgica zwar begeistert, aber für die eigene Person nur halb satt, dem Vergil von sich aus den Aeneas Stoff vorschlug, der sich von dem in den Georgica angekündigten etwas wolkigen Projekt schon deshalb nicht genug versprach, weil er ja selbst die geschichtlichen Voraussetzungen dazu nachzuholen nicht ernstlich gedachte. Wer von ihnen zuerst den Namen Aeneas nannte, ist vielleicht auch nicht so wichtig, wie der durch ein von Sueton zitiertes Brieffragment des Augustus an Vergil gesicherte Sachverhalt, dass Augustus im Jahre 26 oder 25 von Spanien aus, wo er durch den Kantabrerkrieg festgehalten war, den Dichter mit, jetzt zitiere ich wörtlich, mit flehentlichen Bitten und scherzhaften Drohungen, wir kennen das aus seinen Briefen an Horaz, um erste Textproben aus der Aeneis bedrängte, sich also des Projektes mit größter Begierde bemächtigt hatte. Nicht durch Sueton erhalten, aber unbezweifelbarer Originalwortlaut, sind zwei Sätze aus einem Antwortbrief Vergils, die schon als, soweit ich weiß, einzige Bruchstücke seiner Prosa größere Beachtung verdienten, als ich sie bisher in der Literatur bemerken konnte. Nachdem er nämlich eine Reihe derartiger Mahnbriefe des Weltenbeherrschers offenbar unbeantwortet gelassen hatte, reagierte der Dichter plötzlich mit einzigartiger Unehrerbietigkeit. Zitiere: Ich erhalte wahrhaftig andauernd Briefe von dir. Das erste Stück, dann ist leider Lücke. Was meinen Aeneas angeht, wenn ich beim Herkules schon etwas deiner Ohren würdiges hätte, würde ich es gerne schicken. Aber dermaßen ist das Unternehmen, dass ich mir fast verrückt vorkomme, mich auf ein solches Werk eingelassen zu haben, zumal ich ja auch, wie du weißt, noch andere Vorstudien zu diesem Werk treiben muss, die weitaus dringlicher sind. Leider sind nur diese zwei Sätze erhalten, aber die allgemeine Charakteristik des Briefes, mit der Macrobius das Zitat einleitet, Epistula qua compellat Augustum, der Brief, in welchem er den Augustus zusammenstaucht, birgt dafür, dass auch der Rest unwirsch war. Ob Vergils gereizter Hinweis auf die ungewöhnliche Schwierigkeit der Aufgabe nur die literarische Verarbeitung des Aeneas-Stoffes im Auge hat oder darüber hinaus gerade auch auf ihre Komplikationen durch die Wünsche des Augustus anspielt, bleibt offen. Es ist aber offenkundig, dass er nicht so sehr scheute, als die Einmischung und Gängelung seitens des Herrschers bei seinem so überaus heiklen poetischen Geschäft. Und er hat deshalb vielleicht die implizite Drohung mit dem Abbruch der Arbeit bei in Wirklichkeit ziemlich kaltem Blut dosiert. Augustus muss daraufhin zurückgesteckt haben, denn Sueton kann berichten, dass ihm Vergil erst sehr viel später, multo post, als erste Textproben die fertigen Bücher 2, 4 und 6, das heißt den Untergang Trojas, das Dido-Buch und die Unterwelt, vorlas, was nicht vor dem Tode des jungen Marcellus, also frühestens im Jahre 22, gewesen sein kann. Im Kreise von Freunden und Kennern habe Vergil dagegen Partien der Aeneis, die ihn noch nicht befriedigten, gelegentlich zur Diskussion gestellt. Von solchen Begebenheiten wusste sein freigelassener und Schreiber Eros noch in höherem Alter über eindrucksvolle Improvisationen des Dichters zu erzählen. Der Bericht Suetons über das im Jahr 19 unerwartet früh herbeigekommene Lebensende Vergils, der zweifellos auf die Gedenkschrift der nahe betroffenen Freunde zurückgeht, enthält im Sinne meiner Betrachtung mehrere erregend deutliche Hinweise, sofern man sie allerdings als solche zu erkennen bereit ist. Nämlich, nach dem vorläufigen Abschluss der Aeneis in eben diesem Jahre Brach Vergil zu einer auf 3 Jahre berechneten Reise nach Griechenland und Kleinasien auf, deren gesamten Zeitraum er der Überarbeitung der Aeneis vorbehielt. Schon jetzt ließ er auch bereits wissen, dass er sich danach für den Rest seines Lebens nur noch mit Philosophie beschäftigen wolle. Für den Fall, dass ihm während der Reise etwas zustoße, was dann alsbald eintrat, versuchte er, den Varius zu verpflichten, die Aeneis zu verbrennen. Als Varius ihm das rundweg abschlug, verstand er sich zu der elastischeren Verfügung, dass Varius und Tucca als Erben seines gesamten literarischen Nachlasses nichts herausgeben dürften, was er nicht zuvor selbst herausgegeben habe. Dennoch verlangte er im Sterben nach dem Aeneis-Manuskript, um es selbst zu vernichten, was ihm zum Glück nicht ermöglicht wurde. Augustus verfügte dann selbstverständlich die Edition, und zwar durch Varius, mit der Maßgabe möglichst konservativer Textbehandlung. Will man nicht den Wunsch Vergils für den Fall seines vorzeitigen Todes, die Aeneis vernichtet zu wissen, ganz ins Reich der Fabel verweisen, was gewiss bequemer, aber beim Quellenbefund kaum zu rechtfertigen wäre, so kann man angesichts der Tatsache, dass der Dichter diesen Gedanken nicht erst im Fieberwahn der Todeskrankheit, sondern noch im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte gefasst hatte, sich doch nur schlecht mit der gefälligen Edelversion begnügen, mit der offenbar schon Varius und Tucca peinlicheren Vermutungen zuvorzukommen suchten. Übergewissenhafte literarische Selbstkritik habe Vergil hierzu veranlasst. Das kann höchstens ein Teil der Wahrheit sein und womöglich der kleinere. Ich fasse meine Bedenken nur noch in wenige Fragen. Warum wollte Vergil die Veröffentlichung der Aeneis noch um mindestens 3 Jahre hinausschieben und die Einhaltung dieser Frist durch seine Abwesenheit von Italien sichern? Warum erschien ihm das Werk im damaligen Zustand, der noch der heutige ist, eher vernichtens- als erhaltenswürdig? Konnte ihm unklar sein, wie furchtbar er damit Augustus getroffen haben würde? Und warum war das für ihn kein Gegengrund? Umso mehr, als er damit die Überlebenden für die Ausführung verantwortlichen Freunde dem berechtigten Zorn des Augustus preisgegeben hätte. Das hat ihm doch wohl auch Varius sofort eingewendet und er musste es gelten lassen. Warum schließlich wollte er sich schon jetzt verpflichtet haben, nach Abschluss der Aeneis für den Rest seines Lebens der Dichtung zu entsagen? Er war erst 50 Jahre alt, stand noch in höchster Schöpferkraft und in unvergleichlichem allgemeinem Ansehen. Soweit mein Bericht. Wenn es im Weiterschreiten noch einer geblieben ist, die Aufgabe des Historikers ist ja bekanntlich bloß sagen, wie es eigentlich gewesen. Das zu tun habe ich mich zwar bemüht, bin mir aber des Unvermögens zu leidenschaftsloser Deutung bei diesem Thema in besonders irritierendem Maße bewusst geworden. Wenn ich nach Zerschlagung schon so vielen Porzellans wenigstens die eigene Meinung schnell noch herzhaft vervollständigen soll, so bekenne ich mich überzeugt, dass Vergil wirklich die reine Seele war, die der unbestechliche Horaz in ihm liebte, und Augustus als Charakter das genaue Gegenteil davon. Dennoch kann Vergil ein von ihm Verblendeter weder gewesen noch vor allem geblieben sein, denn er sah Augustus in dessen beiden entlarvendsten Jahrzehnten aus großer Nähe und wusste so gut wie andere, was man redete. Sicher war er Augustus gegenüber weniger naiv als die Nachwelt. Aber er muss überzeugt gewesen sein, dass das Römische Reich in seiner Generation keine andere reale Überlebenschance mehr habe, als durch die Herrschaft des Augustus, dessen politisches Programm eine Aufgabe war, an der er selbst mit Ehren und Überzeugung mitdienen konnte. Vergil kann kein Opportunist gewesen sein, In einem solchen gelingen solche Verse nicht, geschweige denn solche Schöpfungen im Ganzen. Inmitten der äußerst schwierigen poetischen Zwänge, die er sich selbst zum genetischen Gesetz der Aeneis gemacht hatte, sich die Lauterkeit des Gefühls nicht eintrüben zu lassen von den Zumutungen der politischen Berechnung und der peinlich ich-bezogenen Ruhmsucht, war möglicherweise das Ärgste. Dass er dem Augustus die fehlenden Tugenden hinzudichten sollte, musste ihn verdrießen, und er hat sich vielleicht an der einen oder anderen Aeneas-Stelle dafür ein wenig schadlos gehalten. Aber wahrscheinlich hatte sich seiner die Idee bemächtigt, durch sein Werk das höhere Selbst des Augustus mitschöpfend zur Wahrheit werden zu lassen, und litt er immer wieder an der Vermutung, dass ihm stattdessen die Rolle des Beleuchters einer Statue vom Prima Porta-Typus zugedacht sei. Wenigstens ist er um den Augustus-Mythos, der bis heute anhält und ein unentbehrliches Stück Weltgeschichte geworden ist, wohl verdienter als jeder andere. Er wäre keineswegs der einzige große Mensch, der seine Loyalität in solcher Weise von einem Stärkeren ausnutzen ließ, und die Geschichte gibt ihm darin mehr Recht, als er sich vielleicht selber gab. Umgekehrt besaß Augustus doch das unbeirrbare Qualitätsgefühl, sich mit Recht gerade von ihm einen Teil der eigenen Unsterblichkeit zu erwarten und deshalb notfalls erzwingen zu sollen. Was immer die genauere Wahrheit, ich muss selbst im Einzelnen manche Fragezeichen stehen lassen, aber ein tiefreichender Zwiespalt der Gefühle Vergils Augustus gegenüber scheint mir nach diesem Befund sicher. Und etwas mehr von den Bedrängnissen zu ahnen, unter deren Last die Aeneis entstand, mag dem Menschen und Dichter Vergil lebendiger verstehen helfen. Danke.
Professor Dr. Hermann Straßburger stammte aus einer gelehrten bürgerlichen Familie von Medizinern und Naturwissenschaftlern und wurde am 21. Juni 1909 in Bonn geboren. Nach dem Abitur in Frankfurt am Main begann er dort im Jahr 1927 sein Studium der Geschichte. Dem Wechsel an die Universitäten Innsbruck und München folgte 1931 die Promotion mit der Dissertation über Concordia Ordinum, eine Untersuchung zur Politik Ciceros. Im Jahre 1932 ging Straßburger mit einem Lehrauftrag an die Universität Freiburg. Die Zeit des Nationalsozialismus brachte für den Wissenschaftler jüdischer Herkunft einen tiefen Karriereeinschnitt. Wegen des 1934 auferlegten Berufsverbotes konnte er seine akademische Laufbahn erst nach dem Zweiten Weltkrieg fortsetzen. Dennoch publizierte Straßburger in dieser Zeit die Schriften Ptolemaios und Alexander, erschienen 1934, und Caesars Eintritt in die Geschichte, 1938. Nach seiner Heidelberger Habilitation aus dem Jahr 1946, Caesar im Urteil seiner Zeitgenossen, die das traditionelle Caesarbild grundlegend revidierte, folgte bereits 3 Jahre später der Ruf auf eine außerordentliche Professur in Frankfurt am Main. Nach einem Forschungsaufenthalt in Chicago wurde Straßburger im Jahr 1955 Nachfolger seines Lehrers Matthias Gelser auf dem Frankfurter Lehrstuhl. Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg berief Straßburger im Jahr 1963. Hier hatte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1974 den Lehrstuhl für alte Geschichte inne. Von seinen Publikationen aus der Freiburger Zeit entfaltete insbesondere die programmatische Wesensbestimmung der Geschichte durch die antike Geschichtsschreibung, erschienen in Wiesbaden 1966, eine reiche Wirkung, in der die Bedeutung der von Herodot und den hellenistischen Geschichtsschreibern ausgehenden Historiografie herausgearbeitet wurde. Straßburger gehörte zu den einflussreichsten Althistorikern der Nachkriegszeit. Er starb am 4. April 1985 in Freiburg im Breisgau.